886 Radiothek.
Ich trinke gern Kaffee, lese gute Seiten, schlechte Seiten, so wie man den Tag beginnt. Mal schlecht und mal schön, diese guten Seiten, schlechte Seiten, manchmal ganz ohne Sinn.
Der 886 Zeitungscheck.
Gute Seiten, schlechte Seiten. Wir schauen die Zeitungen, die Online-Medien, die sozialen Medien durch. Schauen, was so die Themen sind, über die gesprochen wird. Und dann plaudern wir auch gemeinsam drüber. Und Mike, du schaust zu einem alten Bekannten.
Der Herr René Benko. Ja, gegen den wird jetzt die erste Anklage erhoben. Das ist jetzt eh durch alle Medien gegangen. Wir schauen uns das mal an, ja, warum da Anklage erhoben wird, warum jetzt Anklage erhoben wird und was da überhaupt jetzt der erste Fall ist, der da vor Gericht geht. News.of.at hat er den Artikel. Gestern war auch ein Rechtsexperte dazu in der Zip2. Artikel ist erste Anklage gegen Benko. Und zwar eigentlich nur in einem Randaspekt. Ja. René Benko wird da jetzt wegen betrügerischer Krida angeklagt. Betrügerische Krida. Ich habe dieses Wort auch zum ersten Mal gehört jetzt in
Klingt
diesen
schön.
Zeitungsartikeln. Das finde ich auch schön. Ja. Ist aber gar nicht so schön, wenn man das macht, weil es bedeutet, dass man Vermögensteile auf die Seite schafft oder verheimlicht und dadurch die Befriedigung der Gläubiger beeinträchtigt. Also ganz, ganz aufs Einfachste runtergebrochen. Du schiebst Geld auf die Seite, anstatt dass du Schulden zurückzahlst.
Mhm.
Es geht um 660.000 Euro. Einmal eine Mietzinsvorauszahlung für 360.000 Euro. Da hat der Benko ihn die Miete im Voraus bezahlt, obwohl, und zwar für eine Villa, obwohl diese Villa zu diesem Zeitpunkt gar nicht bewohnbar war. Da gab es einen Wasserschaden. Das heißt, da kam es zu einer Mietzahlung für ein unbewohnbares Objekt. Und dann geht es um eine Schenkung von 300.000 Euro an die Mutter, obwohl er da schon Zahlungsschwierigkeiten hatte. Das gilt für beide dieser Geldflüsse. Das war schon zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich er schon Zahlungsschwierigkeiten hatte und ein Konkursverfahren schon absehbar war. Und es geht natürlich nicht, dass du eigentlich sagst, na, ich kann nichts mehr bezahlen und dann auf der anderen Seite aber 660.000 Euro herumschiebst. Strafrahmen von diesem ersten Verfahren sind jetzt 1 bis 10 Jahre Freiheitsstrafe. Gut, jetzt kann man sagen, das ist ein Milliardär, es geht um milliardenschwere Insolvenzen, jetzt kommt er dann nur wegen 660.000 Euro mal vor Gericht. Erstens einmal, das ist nur ein Teil, ermittelt wird in 12 Ermittlungssträngen rund um die Signa-Pleite und René Benko. Da kommt noch viel auf ihn zu, da gibt es ein Verfahren um das Chalet N, dieses berühmte, anderswo geht es um erhöhte Preisforderungen bei einem Luxuswohnprojekt in Wien. Es wird wegen Untreue ermittelt, illegales Geld herumgeschiebe, obwohl die Signa schon zahlungsunfähig war und. Also da gibt es noch einiges. Aber jetzt kommt mal dieser erste Anklagepunkt vor Gericht. Warum wird das so aufgedröselt? Warum ist jetzt mal nur diese Kleinigkeit vor Gericht? Also dieses Aufdröseln ist sicher auch eine Reaktion auf andere ähnliche Prozesse, die ewig gedauert haben. Wir erinnern uns an Karl-Heinz Grasser. Und da hat die WKStA jetzt reagiert und das hat jetzt aufgedröselt in verschiedene Ermittlungsstränge, um das besser strukturieren zu können und dann diese Einzelfälle auch schneller abarbeiten zu können. Und warum jetzt dieser Kleinigkeit? Weil es unkompliziert ist. Ja, es ist einfach ein relativ unkomplizierter Sachverhalt. Die Staatsanwaltschaft muss keine extrem komplexen Zusammenhänge beweisen, sondern muss eigentlich nur beweisen, ist dieses Geld geflossen und hat dazu keine entsprechenden Gegenleistungen gegeben, dann ist der Sachverhalt bewiesen. Also das ist in diesem ganzen riesigen Themenkomplex, der unglaublich kompliziert ist teilweise, ist das einfach eine sehr einfache Sache und die kann man sehr schnell zur Anklage bringen und wie gesagt, da muss die Staatsanwaltschaft nicht wahnsinnig komplizierte Sachen nachweisen, sondern relativ einfach etwas einfach darstellen wie das und beweisen. Und da ist auch ein Grund, warum das jetzt so schnell zur Anklage kommt. René Benko sitzt in U-Haft. Du kannst einen Menschen nicht für immer in U-Haft halten. Du kannst nicht sagen, wir ermitteln jetzt 20 Jahre, währenddessen sitzt du im Knast. Das geht nicht. Und die Hoffnung, oder ich nehme an, der Plan von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist halt auch, wenn wir das jetzt beweisen und dann kriegt er schon eine Freiheitsstrafe, dann bleibt er natürlich auch im Gefängnis. Ja.
Es ist ein bisschen Zeit.
Es ist Zeitschaufeln. Du machst einfach jetzt, tust einen einfachen Sachverhalt abarbeiten.
Ja, ja, klar. Aber hast dann auch Zeit für die weiteren Dinge.
Hast dann auch Zeit für die weiteren. Und ein Grund für die U-Haft ist ja auch das Verdacht, dass er dann, wenn er frei ist, wieder Sachen auf die Seite schiebt und wieder irgendwie versucht, dann Geldflüsse so herumzuschieben, dass das nicht so nachvollziehbar ist. Spannend wird, wenn er freigesprochen wird jetzt in dieser Kleinigkeit, dann wird es sehr schwer, ihn weiterhin in U-Haft zu halten. Also das ist jetzt schon noch entscheidend für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.
Sehr spannend, das wird also genauestens beobachtet, aber das ist jetzt quasi erst der Anfang eigentlich,
genau.
Der aber entscheidend sein kann.
Ja, absolut, ja. Ist auf jeden Fall einmal eine wichtige Sache und auch sehr, sehr interessant, ob die Staatsanwaltschaft dann auch in so einer relativ einfachen Sachverhalt es schafft, auch zu einem Urteil zu kommen. Also es wird auf jeden Fall zum Urteil kommen, aber zum Urteil im Sinne der Anklage. Beginnen wird dieser Prozess im September.
Okay, also unentspannte Zeiten für den Herrn Benko auf jeden Fall.
Die werden auch noch eine Zeit lang unentspannt bleiben, ja. Aber das ist mal die erste Sache.
Sarah, du hast ein anderes Thema, etwas, das vielen von uns unterkommt, wenn wir Social Media konsumieren.
Ja, und eine Sache, die früher auch einfach ein ganz wilder, spaciger Gedanke war und der jetzt mittlerweile beim Social-Media-Zeitalter zur Realität geworden ist, nämlich vom Kinderzimmer direkt zum YouTube-Star und direkt zum Großverdiener. Da geht es um die sogenannten Kidfluencer, also Kinder-Influencer, die durch Social Media mittlerweile Geld verdienen und eigentlich aber in ihrem Alter noch überhaupt nichts mit Arbeit am Hut haben sollten. Und da gibt es einen Artikel dazu im Standard Online, nämlich Fachleute, Doppelpunkt, Kidfluencer auf Social Media machen Kinderarbeit. Also ja, Social Media und die negativen Folgen, es gibt viele Aspekte und auch das ist jetzt einer. Vor allem eben die intensive Nutzung von Kindern und Jugendlichen, die mit Social Media Geld verdienen. Also ja, die dann teilweise wirkliche Cash-Cows werden, indem sie auf TikTok und Instagram aktiv sind und wo teilweise Familien wirklich gutes Geld damit machen, einfach vom Aufwachsen ihrer Kinder zu berichten und davon zu erzählen online. Und da gibt es jetzt einige Kinder- und Jugendstaatsanwaltschaften, die diesen Trend nicht nur sehr, sehr skeptisch sehen, sondern die das auch als Kinderarbeit definieren und deshalb da auch neue Gesetze fordern. Also die Regierung hat eh angekündigt, sie will prüfen, ob das Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetz da überhaupt noch zeitgemäß ist und ich würde sagen, das ist auch höchste Eisenbahn. Auch ein Psychologe, nämlich der Rüdiger Maas, der hat schon mehrere Studien zur Social-Media-Nutzung von Jugendlichen durchgeführt und der schlägt auch in eine ähnliche Kerbe, nämlich, dass sich Jugendliche selbst auch oft schon sogar eine höhere Altersbegrenzung für Social Media wünschen, damit sie auch gar nicht erst diesen Druck und diese Möglichkeit haben, dort aktiv zu sein.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Und nicht das Gefühl haben, sie müssen etwas zu verpassen. Weil natürlich, wenn jeder den Zugang hat, hat er das Gefühl, ich muss dabei sein, damit ich ein Teil davon bin. Wenn es nicht gehen würde, dann wäre das was ganz anderes. Und auch wenn der Beruf, ich bin Influencer, oft einmal belächelt wird, darf man trotzdem nicht unterschätzen, wie viel Arbeit wirklich hinter den wirklich erfolgreichen Accounts steckt. Und wenn man dann auch noch von den Jugendlichen im Alter zurückgeht zu den Kindern, die wirklich nichts mit Arbeit am Hut haben sollten, wo natürlich dann auch bei den Accounts meistens die Eltern involviert sein müssen, das ist eh klar, aber wo trotzdem die Kinder im Mittelpunkt steht und dementsprechend auch ein gewisser Druck auf ihnen lastet und es teilweise wirklich um viel, viel Geld geht. Und deshalb eben der Appell, dass unbedingt mindestens das Social Media Mindestalter da unbedingt erhöht werden muss, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken. Aber ja, allein der Gedanke, dass
man über das Kinderarbeit nachdenken muss.
Ja. Da herrscht auf Social Media, ist schon erschreckend und leider Teil unserer Zeit.
Kann man auch nur hoffen, dass es eine Seltenheit ist oder im Idealfall gar nicht vorkommt, dass da auch Druck von den Eltern kommt, weil auch das kann ich mir gut vorstellen.
Ja, natürlich.
Schau, da kann man ein bisschen Geld verdienen, da kann man was damit machen.
Oder nicht einmal nur ein bisschen. Manche leisten sich ja wirklich ihr ganzes Familienleben damit, wenn es wirklich erfolgreich ist.
Ja, ja, klar.
Ich sehe die Ausnahme, aber ja, tatsächlich kann das schon ziemlich wilde Ausmaße annehmen.
Naja, erste Schritte gibt es ja auch schon. Jetzt haben wir ja ein Handyverbot in der Unterstufe, glaube ich, teilweise.
Ja. Genau, in den Schulen. Zumindest dahingehend.
Also,
dann im privaten Raum noch.
Es ist ja Aufmerksamkeit auf jeden Fall drauf auf dem Thema, man schaut drauf. Und ich habe da auch, wie das in Kraft getreten ist, ein Interview, glaube ich, gesehen. Und ein Lehrer hat da auch gesagt, dass die Kinder oder viele, viele Kinder bei ihm in der Klasse sehen das wirklich positiv, weil ich habe mir gedacht, gut, da wird ja keiner Freude damit haben, dass sie quasi Handyverbot haben. Aber wirklich viele Kinder, eben genau das, was du sagst, Sarah, sehen das positiv, weil sie sich freuen, einfach einmal diesen Druck nicht zu haben.
Ja.
Und eben gar nicht schauen zu müssen, gar nicht den Druck zu verspüren, dass man irgendwie was mit dem Handy machen muss. Also das ist immerhin positiv, finde ich.
Und ja, wichtig da weiterhin was zu machen und dran zu bleiben.
Ich finde es gut, wenn Kinder ohne Ringlicht im Gesicht aufwachsen.
Ja, das finde ich auch schön.
Das stimmt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr vorteilhaft für die Erziehung und fürs Erwachsenwerden. Würde ich auch sagen. Sarah, ich habe jetzt, bevor ich zu meinem Thema komme, noch eine Frage an dich, nämlich: Hast du dich erholt vom gestrigen Schock, dem tierischen Schock, den du hattest? Doppelt nämlich sogar.
Zwei Heuschrecken habe ich gesehen.
Am selben Tag. Nicht nur gesehen, du hattest einen Encounter.
Also Riesentieren. Die eine war direkt neben mir beim Bett und die andere bei uns in der Arbeit direkt neben uns am Boden. Ich habe mich erholt,
Geht's wieder?
Ja, es geht wieder.
Wir haben so reagiert, wie wahrscheinlich viele Leute reagieren, wenn man halt so ein Viech sieht. Man schreit einmal zuerst.
Ich weiß gar nicht, ob viele so reagieren. Ich glaube, ein paar Kollegen haben uns schon entgeistert angeschaut und gefragt, was
okay,
los ist mit uns.
Aber manche, glaube ich, reagieren
wir schreien,
so.
Wir schreien, ja.
Aber surprise, surprise, das ist gar nicht einmal so schlau. Nämlich ein anderes Tier, bei dem man auch nicht schreien sollte, sind Schlangen. Und wie geht man um mit Tieren, wenn man ein bisschen Angst hat? Wie geht man um mit Schlangen? Ist heute am 16. Juli nämlich Weltschlangentag.
Okay.
Und dazu gibt es ein paar Artikel. Bezirk.at zum Beispiel hat da ein Quiz. Also wer heute ein bisschen Ablenkung braucht in der Arbeit, kann da sein Schlangenwissen testen. Aber im Standard gibt es auch was Wichtiges, nämlich Tipps für euch eben mit der Headline, wie verhält man sich bei der Begegnung mit Schlangen richtig? Und es ist eben vielleicht jetzt gerade im Sommer aktuell und ein Thema, wenn ihr auf den Bergen seid vielleicht oder bei einem See und dort Schlangen begegnet. Einmal gut zu wissen, dass man da ein paar Fakten hat. 7 Schlangenarten gibt es in Österreich. 2 davon sind giftig, die Kreuzotter und die europäische Hornviper. Aber auch die sind relativ harmlos. Auf einen Biss sollte man es aber trotzdem nicht ankommen lassen. Die Schlagwörter hier sind, wie so oft bei Wildtieren, und da wären wir jetzt immer wieder beim Anfang, Ruhe und Respekt. Das ist natürlich, wenn man Angst hat,
es geht schon nicht
schwierig.
Funktioniert nicht.
Bei mir wäre es bei Spinnen so. Ruhe, da, es geht halt einfach nicht.
Respekt vielleicht, aber nicht in der Ruhe.
Wichtig ist auch, alle Arten, also alle 7 Schlangenarten in Österreich sind streng geschützt und dürfen weder verletzt und schon gar nicht getötet werden. Also auch da dann bitte nicht, ich weiß nicht, mit einem Stock draufhauen oder drauftreten oder nachtreten oder sonst irgendwas. Es gibt aber in der Regel auch keinen Grund, heißt es in diesem Artikel, denn meistens meiden die Schlangen Menschen eh, aber natürlich kann es halt passieren, dass man ihnen begegnet, im Gras oder bei Holz. Und Schlangen aufzuheben und sie zu positionieren vielleicht, um ein Foto oder so zu machen, das bitte sowieso überhaupt nicht machen. Bitte nicht angreifen. Das sind wild lebende Tiere. Bitte einfach nicht angreifen. Anscheinend ist
das
wichtig, dass man das dazu sagen muss.
Generell im Leben immer überall bitte nicht angreifen.
Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das eben immer wieder bei den Influencer Leute machen. Und die dann irgendwie so einrichten, dass du ein Foto machen kannst.
Für die Follower. Auch,
ja? Bitte nicht. Aus sicherer Entfernung kann man natürlich die Schlangen ruhig beobachten. So circa 2 Meter gelten da als Richtwert. Wenn man eine Schlange aber übrigens auf der Terrasse oder im Keller irgendwie sieht, dann bitte Tierrettung oder die Feuerwehr rufen und auch da nicht eigenständig, selbstständig irgendwie versuchen einzufangen und wegzubringen. Die Expertin, die da im Artikel befragt wurde, meint auch, dass ihr aus Österreich keine Todesfälle durch Schlangengift bekannt sind in freier Natur. Und auch generell, solange man in Europa bleibt, im Ausland, ist die Gefahr, an einem Biss zu sterben, sehr, sehr klein. Das ist ja auch vielleicht schon mal beruhigend. Das heißt, auch diese giftigen Schlangenarten sind jetzt nicht so wahnsinnig gefährlich. Ein Biss kann schmerzhaft sein, es kann natürlich allergische Reaktionen hervorrufen, Kreislaufprobleme, Übelkeit. Also man sollte auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen, wenn man von einer Schlange gebissen wird. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlimmes passiert, ist wirklich gering. Allerdings bei Kindern und bei älteren Menschen, die eh schon nicht mehr so ein oder noch nicht so ein intaktes Immunsystem haben, da muss man aufpassen.
Ja.
Aber es herrscht einmal kein Grund zur Panik auf jeden Fall.
Ja. Das hätte ich ja bei der Heuschrecke auch nicht, die Angst, dass sie mich umbringt. Aber generell schreie ich trotzdem.
Das wollte ich jetzt eben sagen. Ruhe und Respekt klingt natürlich leichter, als es getan ist.
Es klingt viel einfacher.
Weil man lässt halt vielleicht schon schneller mal einen Schrei los, aber auch wenn man jetzt einer Schlange in der Natur begegnet, eben Ruhe. Und wahrscheinlich verzieht sie sich dann eh gleich wieder von selbst, weil wie so oft gilt auch hier die Devise, sie hat mehr Angst vor dir, als du vor ihr.
Ja, das muss man sich dann halt vorsagen in dem Moment, gell? Ja, in dem Panikmoment.
Man kann es ja probieren.
Was glaubt ihr, haben uns in den letzten Minuten für alles für Fotos erreicht?
Ja, Schlangen und Heuschrecken.
Ja,
ne?
Natürlich.
Na klar.
Na sehr schön. Schön, dass ihr so mit dabei seid. 88.6 Zeitungscheck. Alle Folgen natürlich zum Nachhören. Radio 88.6.at.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf Radio 88.6.at. 88.6